Happy Birthday, Mr. President. Wer denkt da nicht an das Ständchen von Marilyn Monroe für John F. Kennedy? So sanft geht es nicht mehr zu in Washington. Als Gratulanten zum 80. Geburtstag von Donald Trump an diesem Wochenende sind martialische Kämpfer geladen. Der 47. US-Präsident verändert alle Spielregeln weltweit. Und mit dem Krieg gegen den Iran, für den es keine Exit-Strategie gibt, stößt er selbst die eigenen Anhänger vor den Kopf. Die USA unter Trump. Eine Bilanz zum 80. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Metin Haag-Verdi ist bei uns, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Hamburg-Bergedorf-Wilhelmsburg und Harburg, so ist es. Aber in diesem Fall noch wichtiger Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit. Sie haben auch ein Schuljahr in den USA verbracht und dort auch Jura studiert. Ich begrüße Markus Frohnmeier, außenpolitischer Sprecher der AfD und auch Vorsitzender der AfD Baden-Württemberg. Dort waren Sie auch Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen. Kerstin Klüver-Eschbrook ist Politikwissenschaftlerin, Senior Advisor der Bertelsmann Stiftung, Expertin für transatlantische Beziehungen. Und zugeschaltet aus Los Angeles ist uns Erik Kirschbaum. Den kennen Sie hier aus dem Studio. Er ist amerikanischer freier Journalist. Er lebt seit vielen Jahren in Deutschland, ist aber zurzeit in Kalifornien. Schönen guten Abend, Erik. Frau Klüver-Eschbrook, Donald Trump feiert jetzt den 80. Geburtstag. Kann man sagen, das ganze Land feiert fröhlich mit? Ist das Land in Feierlaune?
Nein, das Land ist nicht in Feierlaune. Während wir hier sitzen, hat der Präsident noch ein paar Absagen bekommen für seinen UFC-Fight auf der People's Wiese, so nennen wir die Amerikaner die Wiese vor dem Weißen Haus. Normalerweise finden da friedliche Dinge statt, wie das Ostereierrollen und anderes mehr. Aber der Präsident verbindet mit seinem eigenen Geburtstag den Geburtstag des Landes. Und tatsächlich auch da findet eine andere Geschichtsschreibung statt, eine Umdeutung. Und während wir hier sitzen, erfahren wir in dieser Woche die Inflationsrate über 4%. 20% der Amerikaner, die unter 50.000 Dollar verdienen, leiden Hunger, sind food insecure. All die Statistiken, die in dieser Woche allein auf den Tisch des Präsidenten hätten kommen müssen, zeichnen ein ziemlich dunkles und düsteres und trauriges Bild der Vereinigten Staaten.
Trotzdem soll gefeiert werden. Erik Kirschbaum, es ist eben, das hat Kerstin Klüver-Eschbrook gerade schon gesagt, dieses Kampfsport-Event ist da geplant. Manche sagen, das ist eine unwürdige Veranstaltung, weil es ja auch ziemlich brutal ist. Wie wird das wahrgenommen in Amerika? Ist das eine Grenzüberschreitung oder ist das was, ja, was wir vielleicht nicht verstehen, aber in Amerika ganz normal ist?
Ja, für manche Leute ist es sicherlich geschmacklos von den Trump-Gegner, aber hat viele Unterstützer in den USA. Der hat 40% Zustimmung immer noch und vor allem junge weiße Männer, die ihn wirklich sehr stark unterstützt haben. 2024, die lieben diese UFC und für viele ist es nicht so geschmacklos. Außerdem gibt es viele Ereignisse, Sportereignisse, Konzerte beim White House. Es ist nicht so eine Art Palast gesehen in den USA wie in Europa vielleicht. Und deswegen, ja, natürlich ist es ein bisschen ungewöhnlich, gewöhnungsbedürftig. Aber für viele Amerikaner ist es nicht das große Thema. Viele Amerikaner gucken nicht so auf die Bundespolitik wie in Deutschland. Und Trump ist eigentlich, ganz ehrlich, nicht ein Thema in aller Munde hier in Kalifornien, in den USA, wie vielleicht in Deutschland. Ich glaube, die Deutschen reden mehr über Donald Trump als viele Amerikaner. Der ist der Präsident. Sein Markt wird begrenzt und die Midterms kommen bald und man sieht, dass die Republikaner zu kämpfen haben werden. Deswegen ist Trump nicht in aller Munde hier in den USA, wie vielleicht in Deutschland manchmal der Fall ist.
Okay. Herr Haag-Verdi, man sagt ja auch, dass die Beziehungen zwischen Berlin und Washington derzeit nun wirklich auch ein bisschen angespannt sind. Erst war das ganz gut mit Friedrich Merz, dann gab es ein paar Bemerkungen, die wurden irgendwie nicht so gut aufgenommen in Washington. Was schenkt man jetzt einem amerikanischen Präsidenten zum 80. Geburtstag? Schreibt man dann einen Glückwunschbrief oder muss man doch noch ein bisschen mehr machen?
Aber selbstverständlich gratuliert man, das ist ja klar. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Und man kann, glaube ich, wünschen, dass wir weiterhin gute Beziehungen zwischen den USA und Deutschland haben. Ich glaube, man muss das sehr konsequent trennen zwischen der Person Donald Trump und vielleicht auch zu einigen stilistischen Merkwürdigkeiten wie diesem No-Rules-Fight vor dem Weißen Haus. Aber wir haben nach wie vor große wirtschaftliche, große politische Interessen in den USA. Wir wollen auch in Zukunft die haben. Aber es gibt natürlich da wirklich Irritationen durch das Verhalten des Präsidenten, auch durch nicht nur seinen persönlichen Stil, sondern tatsächlich durch die inhaltliche Position. Zölle ist ja zum Beispiel ein Beispiel. Und die ganze Frage, wie wir Sicherheit rund um das Thema Ukraine organisieren, und Support, das sind schon schwerwiegende Probleme. Und das endet ja nicht mit dieser Liste. Aber ja, das ist problematisch mit ihm, keine Frage. Das ist auch ein problematischer Stil, problematischer Mensch. Er ist unberechenbar, er wechselt ständig seine Position. Das ist natürlich besonders schwierig in den Fragen Zöllen. Aber dass wir trotzdem noch gut zusammenarbeiten wollen, so gut das eben möglich ist, das kann man sich ja wünschen zum Geburtstag.
Okay, gut. Und Herr Frohmeier, Sie pflegen ja enge Kontakte in das MAGA-Lager, also Make America Great, die Bewegung. Sie waren auch öfter in den USA. Haben Sie denn jetzt eine Einladung zum Geburtstag bekommen oder schreiben Sie eine Karte oder wie sieht's aus?
Nein, ich habe keine direkte Einladung bekommen und es ist ja nicht nur das MAGA-Lager, sondern wir sind ja im Austausch mit der Administration dort. Also es hat schon auch mit der Partei, die dahinter steht, zu tun. Da würde ich immer ein bisschen differenzieren wollen. Und gerade wurde ja richtigerweise schon erwähnt, Donald Trump ist nicht so unbeliebt, wie immer getan wird. Ich glaube, Friedrich Merz hat in Deutschland etwas mehr zu kämpfen beim Thema Beliebtheit. Man sollte die Republikaner und Donald Trump nicht abschreiben.
Herr Gwerdis, Sie sagen, Sie haben gute Kontakte in die Administration. Wie sind denn die Kontakte ja auf der einer Arbeitsebene für Sie? Als Koordinator sind Sie ja dann, reisen Sie ja auch oft nach Amerika.
Ja, ich persönlich, meine Aufgabe, das ist jetzt eine besondere Rolle in der Bundesregierung, weil ich ja sozusagen mit allen reden muss, und das tue ich auch. Das ist natürlich in Washington die Regierung, und das sind natürlich nicht nur, aber viele aus dem MAGA-Lager, die politisch besetzen. Ich sage immer meinen Freunden, die jetzt alle mit den Republikanern reden, vergesst die Demokraten nicht. Es kann ja sein, dass nach nächsten Wahlen die mehr zu sagen haben. Aber auch in den einzelnen Bundesstaaten. Und in Bundesstaaten gibt es eben sehr, sehr konservative Bundesstaaten, die von Republikanern oder eben Liberale, die von da, wo wir gerade aus Kalifornien die Bilder sehen, die von Demokraten regiert werden. Und die Hans stellen sich auch jeweils unterschiedlich zu diesem MAGA-Lager auf. Insofern, wir müssen da mit allen sprechen, wenn es im Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegt. Und das tut es eindeutig.
Und ist das dann ein Problem, wenn die AfD auch da mit denen spricht?
Na, ich will gar nicht, die Gespräche mit der AfD, die kenne ich gar nicht, die kann ich nicht kommentieren. Wichtig für uns ist, dass wir in der Außenpolitik, ist es wichtig, dass wir die Interessen unseres Landes vertreten. Das heißt also, wir sollten über ein, es ist ja offensichtlich, welcher Kampf, welcher Kulturkampf in den USA gerade stattfindet. Der ist ja vielfältig beschrieben worden, der jetzt auch erhebliche Konsequenzen hat auf das Verfassungsgefüge der USA. Das dürfen wir ja nicht verharmlosen, das ist ja dramatisch. Wir müssen aber in der Außenpolitik darauf achten, dass wir für unsere eigenen Interessen, und das heißt, für Deutschland heißt das ja immer auch für unsere europäischen Interessen werben, denn ohne Europa läuft hier gar nichts, dass wir sozusagen anschlussfähig an andere sind. Ich nenne ein ganz konkretes Beispiel. Beim Thema Zölle kann man sich enorm zu Recht darüber aufregen, dieses ständige Hin und Her des Präsidenten. Einmal gibt es einen Deal, einmal gibt es keinen, dann ändert er den wieder und passt ihn wieder an, und weil er persönlich betroffen ist. Mhm. Wenn Sie allerdings mit Republikanern oder auch mit MAGA-Republikanern in den einzelnen Bundesstaaten sprechen, dann finden die das gar nicht witzig. Die finden nämlich, dass deutsche Investitionen in ihren Bundesstaaten extrem wichtig sind, und dafür brauchen die stabile Verhältnisse. Ob sie das dann öffentlich äußern, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist unsere Aufgabe als deutsche Politik, hier sozusagen anschlussfähig zu bleiben, auch in das Lager, und zu sagen, nein, es gibt da noch gemeinsame Interessen. Wir beteiligen uns nicht an dem Kulturkampf in den USA, ganz sicher nicht. Aber wir haben noch andere, zum Beispiel wirtschaftliche, aber auch sicherheitspolitische Interessen, wo wir zusammenarbeiten.
Ich finde, das hört sich sehr vernünftig an, was Sie gesagt haben. Aber wenn man die Bundesregierung in den letzten Monaten beobachtet hat, dann war es ja schon so, dass man sehr stark auch die amerikanische Innenpolitik kommentiert hat. Und im Grunde auch, ich sag mal, die Position der Wähler dort eingenommen hat, die ja darüber entscheiden sollten, ob Donald Trump gute Politik gemacht hat oder nicht. Und die Bundesregierung, gerade auch Friedrich Merz, ist dadurch aufgefallen, dass man auch öffentlich Herrn Trump zurechtgewiesen hat und durchaus auch beleidigt. Und darum, glaube ich, müssen wir, so wie Sie gerade auch gesagt haben, in der Außenpolitik uns stärker wieder darauf konzentrieren, die Interessen geleitet zu betreiben und weniger, ich sag jetzt mal, moralisierend. Und das ist etwas, was ich zumindest im Deutschen Bundestag, wenn ich die Debatten im Plenum verfolgt habe, als außenpolitischer Sprecher gesehen habe und auch mitbekommen habe. Und die Äußerungen wurden auch bei unseren amerikanischen Partnern zur Kenntnis genommen. Und das hat, glaube ich, dem deutsch-amerikanischen Verhältnis nicht unbedingt gut getan. Für uns in Baden-Württemberg ist das deutsch-amerikanische Verhältnis sehr wichtig. 30% unserer Autos und Autoteile gehen dahin. Und darum war das auch für uns in der Landtagswahl in Baden-Württemberg ein wichtiges Vorhaben, mit unseren amerikanischen Partnern in den Austausch zu kommen.
Mhm. Frau Klüver-Espert, wie würden Sie es beschreiben, das deutsch-amerikanische Verhältnis zur Zeit? Und was hat Merz da richtig gemacht und was hat er da nicht gut gemacht?
Also ich glaube, faktisch ist es so, wie Metin-Hagverdi es beschreibt. Die Rechtsstaatlichkeit, die in den USA angezählt ist, führt dazu, dass deutsche Investitionen zurückgehalten werden. 43% weniger Investitionen Jahr auf Jahr hat das Institut der deutschen Wirtschaft ausgerechnet. Das heißt, Anleger, aber eben auch Partner aus Unternehmen sind nervös, aber umgekehrt wird weiterhin um deutsche Firmen und um deutsche Interessen geworben. Aber tatsächlich ist es ja so, dass das, was von uns verlangt wird, was tatsächlich auch lange die Norm war, dass eine Variante von Politics ends at the water's edge, also wir mischen uns nicht in die Innenpolitik der einzelnen Länder ein, das hat ja so lange gegolten, bis J.D. Vance sich auf die Münchner Sicherheitskonferenz gestellt hat und dort andere Dinge gesagt hat und so lange gegolten, bis eine nationale Sicherheitsstrategie angekündigt hat, hier würden jetzt Gelder und Unterstützung für bestimmte Organisationen, Parteiorganisationen kommen, die eine andere Auffassung oder eben auch eine Zersetzung der Rechtsstaatlichkeit innerhalb eines europäischen Staatengeflechts sich vornehmen. Und die Tatsache, jetzt wissen wir seit einigen Wochen von Axios und anderen, dass diese Gelder kommen. Sie werden unter dem Titel von demokratieunterstützenden Hilfsgeldern nach Europa kommen. Wir haben in dem Vereinigten Königreich schon gesehen, wie nicht nur die ähnlichen Taktiken, aber tatsächlich Organisationen, die Donald Trump bei seinem verfassungsrechtlichen Umbau sehr geholfen haben, dort Fuß gefasst haben, tatsächlich bestimmte Gruppierungen unterstützen. Das heißt, hier wird sehr stark Einfluss genommen und umgekehrt wird die Kritik der Bundesregierung, die eben zum Teil wirklich sehr legitim ist, wenn sie in 27 Bundesstaaten im Übrigen jetzt neue Lagerhallen aufbauen, wo 96.000 Menschen untergebracht werden, im Schnitt seit Beginn des Jahres dort 18 Menschen gestorben sind, dann sind das auch Verhältnisse, die anzukreiden sind oder Fragen zu stellen. Die kritischen Fragen, die stehen einer Bundesregierung meiner Meinung nach zu, zwischen Demokratien auf Augenhöhe. Also diese Punkte, aber auch die außenpolitischen, die sehr deutlich sind, weil vor allen Dingen eben sich diese US-Regierung nicht an diese Norm hält, sich nicht einzumischen.
Herr Kirschbaum, wie sehen Sie es? Also wie sehr sollte man sich einmischen in die Innenpolitik? Tut die Bundesregierung das? Und auf der anderen Seite gibt es ja ganz klare Einmischung, auch eben, wir haben es eben gehört von Vance, in deutsche Innenpolitik.
Natürlich kann man sich einmischen, aber was ist das Ziel? Wollte Merz Trump wirklich sagen, dass alle Amerikaner gedemütigt sind? Wollte Merz wirklich sagen, dass die Amerikaner keine Strategie haben in Iran? Was bringt das? Ich glaube, Trump sagt jeden zweiten Tag die Strategie. Er will, dass der Terror im Nahen Osten zu Ende geht. Er will der Terrorquelle Iran beenden. Er will auch Nuklearwaffen aus Iran holen. Das ist seine Strategie. Und wenn Friedrich Merz meint, er muss das auf einen Abend mit Schüler rausplaudern, die haben keine Strategie, dann soll Merz sich nicht wundern, dass er keine Einladung mehr in Washington bekommt und dass Trump nicht mehr auf ihn hört. Trump reagiert ganz, ganz schlecht auf ehemalige Verbündete, die ihn dann ins Rücken fallen. Gucken wir auf Michael Cohen in New York, sein ehemaliger Rechtsanwalt. Der ist total unten durch. Ich weiß nicht, was Friedrich Merz erreichen wollte mit solchen Aussagen in der Öffentlichkeit vor Schüler.
Würden Sie denn sagen, es gibt eine klare Strategie von Trump für diesen Krieg im Iran?
Ob das klar ist oder nicht, aber er wollte den Terror beenden im Nahen Osten, er wollte die Kernkraftwaffen aus Iran holen und er wollte was tun gegen diese Ermordung von den Demonstranten. Das sind Strategien. Man kann darüber argumentieren, ob das gute oder gerechtfertigt oder nicht, aber das sind Strategien. Und warum Friedrich Merz das sagt, er hat keine Strategie, das ist mir ein Rätsel, warum Merz das in der deutschen Öffentlichkeit sagen muss. Ruf Donald Trump an und sag ihm das direkt, aber nicht vor Schüler irgendwo in Würzburg oder so. Es ist kein Wunder, dass Merz das kaputt macht mit Trump dadurch.
Also wenn Sie erlauben, ich glaube, das ist genau der Punkt, der ja auch dazu geführt hat, dass Deutschland in den Vereinten Nationen gescheitert ist. Weil man bei jeder Gelegenheit meint, dass man die Innenpolitik anderer Länder kommentieren muss oder auch die Qualität und Leistungsfähigkeit von Präsidenten. Und diese Überheblichkeit hat auch dazu geführt, dass man abgestraft worden ist.
Aber G.D. Vance hat genau die europäische Innenpolitik hier kommentiert.
Das wollte ich gerade auch noch mal aufgreifen. Also was Sie ausgeführt hatten, zur Wahrheit gehört ja auch, dass deutsche Politiker regelmäßig vor Wahlen in den Vereinigten Staaten dahinreisen und sich in den Wahlkampf einmischen, Fotos davon schießen, wie sie Hausbesuche machen. Und ich habe ja eine Anfrage im Deutschen Bundestag gestellt und auch Antwort bekommen, wie stark wir mit Nichtregierungsorganisationen uns teilweise auch in die Vereinigten Staaten einmischen, und zwar Wühlarbeit dort regelrechte betreiben. Und dass die Amerikaner irgendwann sagen, naja, das ist etwas, was wir zukünftig eher kritisch begleiten, wundert mich da nicht. Also wenn deutsche Regierungsaccounts, ganz kurz, wenn deutsche Regierungsaccounts, ich erinnere mich an Frau Baerbock, ja, die hat mit einem Regierungsaccount damals den Wahlkampf kritisiert und begleitet. Und das sind schon einmalige Vorkommnisse, und dass die Amerikaner hier dann eben selbstbewusst sagen, dass das nicht in ihrem Interesse ist, wenn es diese Einmischungen gibt, das kann ich nachvollziehen.
Aber es gibt keine deutschen Politiker, die Hausbesuche in Amerika im Wahlkampf machen.
Doch natürlich, schauen Sie sich das mal an. Auf X gibt es deutsche Politiker, die das bei der letzten Wahl auch gepostet haben, oder auch Aktivisten. Luisa Neubauer zum Beispiel hat Fotos von sich.
Das ist ja keine Politikerin.
Ich habe ja gerade gesagt, auch Aktivisten. Es gab aber auch deutsche Politiker, die dorthin, Sigmar Gabriel war da unterwegs, beispielsweise, die haben Fotos davon hochgeladen auf X, wie sie sich in diesen Wahlkampf involviert haben. Und das kann jeder nachschauen, was vor diesen Wahlkämpfen stattfindet. Und das finde ich auch schwierig.
Also wenn Jens Spahn und andere auf dem republikanischen Kongress fahren, auf die Parteiversammlung, dann finde ich das in der Tat öffentlicher, als wenn die AfD-Fraktion, wir wissen ja und haben sehr akribisch aufgepasst, welche Teile ihrer Fraktion sich zu welchen Zeitpunkten im Eisenhower Office Building und drumherum eingefunden haben. Wenn Jens Spahn auf einen solchen Parteitag fährt und das öffentlich macht und davon berichtet, dann finde ich das, muss ich ganz ehrlich sagen, als deutscher Wähler weniger verwerflich als andere Dinge, die vermeintlich stattfinden. Und wenn eine Privatperson, Sigmar Gabriel, die nicht mehr im Bundestag sitzt und tatsächlich Vorsitzender der Atlantikbrücke war, sich in der Weise informiert, finde ich das in der Tat auch nicht verwerflich, solange es öffentlich ist. Ich habe viel größere Probleme damit, wenn Menschen tatsächlich dann Dinge im Geheimen tun und davon nicht berichten und keine Berichtspflicht.
Bundestagsreisen, Entschuldigung, die werden angemeldet, die sind der Bundestagsverwaltung bekannt. Da findet nichts intransparent statt. Und wir haben ja auch über diese Reisen berichtet, übrigens sogar mit Vlogs. Ich habe wunderbare Vlogs dieser Besuche erstellt, die jeder nachsehen kann. Also da findet nichts irgendwie im Verborgenen statt, ganz im Gegenteil. Wir haben ja auch, weil die deutsch-amerikanischen Beziehungen mit dieser Bundesregierung so angeschlagen waren, ganz gezielt diese Reisen unternommen, den Kontakt gesucht, um deutlich zu machen, wir wollen die gemeinsamen Interessen in den Vordergrund rücken.
Wenn ich vielleicht, das ist ja eine Wiederholung der Debatte hier, dass man sich sozusagen sein Lager auch sucht in den USA und das priorisiert. Jetzt mal zu meiner Arbeit, ich war auch auf dem republikanischen Parteitag, als Donald Trump Kandidat wurde. Und ich weiß jetzt nicht, ob die republikanische Partei jetzt eine Vorfeldorganisation der SPD ist. Ich glaube, da bin ich raus. Ja. Aber ich war natürlich auch auf dem der Demokraten. Man muss natürlich, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, das ist nicht irgendein Land, das ist das mächtigste Land der Welt. Deswegen versuchen wir natürlich, in die politischen Prozesse uns übereinzubinden. Das Problem besteht doch darin, das kann man auch mal aussprechen, es geht auch nicht um Moral oder sonst was, es geht um unsere nationalen Interessen. Und wenn J.D. Vance nicht moralisch, sondern ganz klar versucht, sozusagen den Kulturkampf der USA nach Europa zu tragen, nach Deutschland, dann ist da der Ofen aus. Und das haben alle Regierungsmitglieder eindeutig, auch schon vor dieser von dem Bundeskanzler jetzt genannten Rede vor der Schule, schon immer gesagt. Ja. Wir wollen zusammenarbeiten, da wo es unseren Interessen, wo es Interessenübereinstimmung und Interessenüberlappung gibt. Und in dem Moment, wo ihr hier einmischt bei uns, dann ist der Ofen aus. Und wir tun das auch nicht bei euch, zumindest nicht auf einem so institutionellen Niveau, wie das eines Vizepräsidenten auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist was anderes, als wenn man sich einen Einblick über den Wahlkampf macht, entweder auf dem Parteitag oder beim Door-to-Door-Knocking. Ja, das muss man schon richtig miteinander vergleichen. Das Wichtigste für uns ist, es findet ein Kulturkampf in den USA statt, das ist offensichtlich. Und wir sollten, wir beurteilen das.
Wo sehen Sie das am meisten? Oder woran können Sie das am besten festmachen?
Ich will gar nicht zu tief in den Kern des Kulturkampfs vorstoßen, sondern das, was unsere Interessen beeinflusst. Und ich sage Ihnen das ganz praktisch. Praktisch gab es keinen einzigen Tag seit der Regierungsübernahme Donald Trumps im Januar letzten Jahres, wo es eine Mehrheit für seine Ukraine-Politik im US-Senat gab. Keinen einzigen Tag. Wenn es eine einzige Abstimmung darüber gegeben hätte im US-Senat, auch mit der Mehrheit der Republikaner, hätte es keine Mehrheit dafür gegeben. Das Problem ist nur, es gibt keine Abstimmung darüber. Und das ist deswegen der Fall, weil der Präsident offensichtlich einen sehr großen Druck auf die Republikanische Partei ausüben kann, auf das Primary Electorate, wie das heißt, also diejenigen, die an der Basis die Kandidierenden aufstellen. Das ist da verstummt. Und das bringt das Verfassungsgefüge in den USA auseinander. Und das, Achtung, betrifft unsere Interessen. Denn das, was in der Ukraine passiert mit den USA oder nicht, betrifft uns. Das Gleiche beim Handel. Es gibt die Schar der Bundesstaaten, die republikanisch regiert sind und was gegen diese Handelspolitik haben, ist riesengroß. Aber die findet öffentlich nicht statt, weil dieser Kulturkampf, diese Verschiebung im politischen System so stattfindet, dass der Druck aus dem Weißen Haus zu groß ist. Und das betrifft ganz genau unsere Interessen. Und deswegen reisen wir nicht nur zu Demokraten, sondern auch zu Republikanern und sagen, wo sind unsere gemeinsamen Interessen? Und da spielt das Parteibuch erstmal gar keine Rolle.
Würde ich gerne mal Erik Kirschbaum noch mal zu fragen. Also wo sehen Sie, dass sich Dinge stark verändert haben in den USA? Und wo sehen Sie das, was Herr Hagverdi beschreibt, würden Sie dem zustimmen?
Ja, zuerst wollte ich sagen, ich glaube, Äußerungen von deutschen Politikern oder Aktivisten hat 0,0 Wirkung in den USA. Ich glaube, die Amerikaner haben das fast gar nicht mitbekommen, wenn jemand in Deutschland was dazu sagt. Außer Donald Trump, er passt auf, wenn Friedrich Merz ihn kritisiert öffentlich. Aber natürlich gibt es viele Änderungen in den USA, seit Trump an die Macht wieder ist. Und das werden wir bei den Midterm-Wahlen erleben, wie die Leute darüber urteilen oder nicht. Trump ist auf jeden Fall in Sinken in seine Umfragewerte. Der ist jetzt bei 37%. Aber unter seinen Anhängern, die Republikaner, hat er 80-90%. Der bleibt aber erstaunlich ruhig. Der glaubt, in den Midterms wird er weiterhin im Kongress das Sagen haben.
Also da sehen Sie noch genügend Zustimmung. Catherine Klüver-Eschbach, wie würden Sie sagen, wo, wenn man auf die Midterms guckt und auf die Zustimmung jetzt auch nach dem Krieg gegen den Iran, was hat sich da geändert?
Nee, die Zustimmungswerte zum Irankrieg, die sind bodenlos schlecht. Und zwar über die Partei, über das ganze Parteienspektrum. Ne? Es wird sich außerdem zum 80. Geburtstag macht sich eine Mehrheit der Amerikaner Sorgen über den Gesundheitszustand des Präsidenten. Aber tatsächlich ist es so, es ist in keiner Weise gesichert, dass der Präsident auf normalem Wege die Kongresswahlen bestreiten kann, so wie die Republikaner das vielleicht vorhaben. Und deswegen sehen wir seit dem ersten Tag des 119. Kongresses, wie die mager unterwanderte republikanische Partei, vor allen Dingen aber die Exekutive, versucht, Druck auszuüben auf das Wahlsystem in den 50 Bundesstaaten. Der sogenannte SAVE Act, der jetzt noch auf verschiedene Art und Weise durchgebracht werden soll, soll Menschen dazu auffordern, sich anders und neu zur Wahl zu registrieren. Das ist besonders für Frauen, die ihren Namen gewechselt haben, die zum Teil ihre Staatsbürgerschaft nicht auf der Basis ihres jetzigen Namens nachweisen können. Schwierig, 69 Millionen Frauen kann das erfassen. Wir haben die Veränderung, die Entscheidung des Supreme Court wahrgenommen, die eine Errungenschaft des Civil Rights Bewegung zurückgedreht hat, was die Zuschnitte der Wahldistrikte angeht. Und wir haben, und deswegen wundert mich, dass Erik Kirschbaum sagt, keiner in Kalifornien redet über den Präsidenten. Der Präsident hat ein verheerendes Interview gegeben, Kirsten Welker von ABC am Wochenende, wo er gesagt hat, die Wahlen in Kalifornien, die sind getürkt, sie funktionieren nicht. Er hat sie angeschrien. Sie wissen das, die Presse weiß es, Wahlen funktionieren nicht mehr und so weiter und so fort und ist dann rausgestürmt. Das heißt, er hat sich dezidiert zu den Wahlen in Kalifornien geäußert. Das ist das größte Bundesland, es wird langsam ausgezählt, auch da gibt es Probleme, kann es Probleme geben und das meint er einklagen zu müssen. Also hier werden Probleme insgesamt vermeintlich von der Regierung bekämpft, die es aber systemisch nicht gibt, die aber tatsächlich jetzt angegangen werden, sodass die Wahl im November mit den vielen kleinen Schnitten, die diese Regierung versucht hat, nicht mehr nach ganz normalen Prozessen ablaufen werden. Darauf verlässt sich aber Donald Trump, wenn er immer wieder gefragt wird, denken Sie bei den Iran-Verhandlungen an den gemeinen amerikanischen Mann, sagt er, wenn er in den Flieger nach China steigt, sagt er, nein, das interessiert mich gar nicht. Die Inflationszahlen hat er kommentiert mit, es seien tolle Zahlen, es würde ihn sehr freuen. Mittlerweile können, wie gesagt, die Amerikaner kaum mehr Fleisch auf den Tisch stellen. Das hören wir in dieser Woche verstärkt in unterschiedlichen Beiträgen. Es ist wirklich schwierig.
Vielleicht einfach nochmal, bevor wir hier weitermachen, kurze Nachfrage nochmal nach Los Angeles. Ist das so? Also wo sehen Sie die steigenden Preise, Inflation? Ist das, was die Menschen da bewegt?
Natürlich, das ist der Grund, warum Trumps Zustimmungswerten gesunken sind. Inflation ist ein Problem, auch Iran-Krieg ist nicht so eine große Geschichte wie in Europa, aber trotzdem, die Magerleute, die sind versprochen worden, es wird keine Auslandskriege mehr geben, und wenn es lange anhält, hat Trump ein Problem. Aber die Wirtschaft in den USA läuft weiterhin. 3% Wachstum pro Jahr, seit Jahren. Viele Leute sind viel reicher geworden hier in den USA. Die Aktienkursen seit letzten Januar sind 25% gestiegen, 80% in seiner ersten Amtszeit. Deswegen, viele Leute spüren einen Wohlstand hier. Viele Amerikaner fragen sich, geht es mir besser jetzt als vor 4 Jahren? Und die meisten, viele sagen ja. Und deswegen, Trumps Zustimmung, vor allem unter seinen Wählern, seinen Anhängern, ist erstaunlich hoch. Das passt vielleicht nicht in Deutschland, aber in den USA, Trump ist immer noch sehr fest im Sattel unter den Republikanern. Und ein Wort zu den Wahlen. Trump sagt seit Jahren, die Wahlen sind geturkt. Das ist natürlich, diese NBC-Interview war interessant, aber die meisten Amerikaner haben nur gegähnt und weggeguckt, weil Trump hat oft Interviews abgebrochen mit Journalisten. Er führt oft einen Krieg gegen Mainstream-Journalisten, wie die so, wie er sie so nennt. Aber das ist wirklich keine neue Meldung. Trump sagt immer, dass die Wahlen geturkt sind. Ich habe viel Vertrauen in die Institution. Ich glaube, die Wahlkreise, die Wahlbehörden arbeiten immer noch daran, immer besser zu machen. Und ich habe volles Vertrauen in auch viele Amerikaner, ob Republikaner oder Demokraten, haben noch ein großes Vertrauen in das Wahlsystem. Und das ist wirklich das Wichtigste für die Demokratie.
Okay, Herr Frohnmeier, ist Donald Trump für Sie ein Vorbild? Weil das ist dann das Werben mit nationaler Stärke steht ja sehr, sehr, sehr weit vorne, America first. Ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, das gefällt mir, das hätte ich auch gern für Deutschland?
Ja gut, die AfD hat ja schon immer eigentlich seit Gründung gesagt, ganz klar, wir wollen deutsche Interessen in den Mittelpunkt rücken. Insofern ist das eher eine Gemeinsamkeit mit unseren amerikanischen Partnern und nicht irgendwie so, dass man sagt, wir haben uns da jemandem zum Vorbild genommen.
Aber die Zölle von Donald Trump sind jetzt nicht unbedingt im deutschen Interesse.
Naja, also es wäre auch irgendwie schwierig, wenn ausländische Präsidenten ausschließlich deutsche Interessen vertreten würden. Die Aufgabe eines Präsidenten ist immer, die eigenen Interessen des eigenen Landes in den Mittelpunkt zu rücken. Und das macht Donald Trump seiner Auffassung nach gut. Und ob das wirklich so ist, müssen die amerikanischen Wähler dann bewerten. Ein Aspekt, der wurde, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Neben dem Thema Wirtschaft, übrigens, wenn wir mal schauen, im laufenden Jahr sind ca. 150.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Und wir können auch feststellen, dass der Bereich Sicherheit sicherlich für Wähler dort auch eine wichtige Rolle spielt. Und was die illegalen Grenzübertritte aus Mexiko anbelangt, da muss man feststellen, dass die um 97% gesunken sind. Genauso die Kriminalität in den Großstädten. Da bewegen wir uns an einen Punkt, wo man sagen kann, im Bereich der Gewaltkriminalität ein Rückgang um ca. 20%. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was auch Wähler da zur Kenntnis nehmen. Und bei allem Respekt, aber wenn wir so kritisch die Trump-Administration verfolgen und das mal mit Deutschland vergleichen, da wird einem dann schon anders. Ich glaube, seit 3 Jahren oder 4 Jahren haben wir so gut wie kein positives Wirtschaftswachstum mehr. Da spricht man ja dann eigentlich, wenn es kein Wirtschaftswachstum mehr gibt, sondern ein rückläufiges von Rezessionen. Wir haben einen Bundeskanzler, der ist der unbeliebteste seit Gründung der Bundesrepublik. Und das sind, glaube ich, alles Dinge, die ich dann immer wieder interessant finde, wenn wir den Blick auf die Vereinigten Staaten werfen und diesen Präsidenten fast schon so ein, ja, Scheitern attestieren.
Die wirtschaftlichen Zahlen stimmen leider in der wirklichen und wahrhaftigen und tiefen Betrachtung leider nicht so. Das, was Eric Kirschbaum sagt, das trifft auf das oberste Drittel der amerikanischen Volkswirtschaft zu. Danach geht der Tannenbaum der Ungleichheit so auf, oder das Alligatorenmaul. Und in der Tat hat sich das schon wahnsinnig verstetigt. Die neuen Arbeitsmarktzahlen, die wir bekommen haben, die mögen sehr interessant sein. Die Langzeitarbeitslosigkeit in den USA ist exorbitant hoch und bleibt weiterhin hoch. Das ist das erste Anzeichen für rezessive Energien. Außerdem 4% Inflation. Das kriegen Sie auch nicht mit möglichen Gehaltserhöhungen kompensiert oder Einstellungen kompensiert. Wir haben in dieser Woche wieder die neuesten Zahlen bekommen, dass die Gehaltserhöhungen oder Zuwächse in keiner Weise mithalten können mit dem Beschäftigungszuwachs. Also überall da entstehen riesige Klüfte. Und das sehen wir natürlich auch in großen Branchen, die die USA tragen. Die Landwirtschaft hat extrem gelitten unter dieser Zollpolitik, vor allen Dingen auch unter den den Kaskadeneffekten, die diese Regierung nicht mit einkalkuliert hat. Also ein Geldgeschenk, um eine argentinische Wahl zu beeinflussen, ein Mehrfaches, worauf dann die Argentinier Sojabohnen nach China verkauft haben, hat dann dazu geführt, dass der Subventionshahn für die amerikanischen Bauern nur noch weiter aufgedreht werden musste, weil diese Dinge unglaublich ins Wanken geraten sind. Und auch das haben wir schon vorher gesehen, wenn sie eine Entwicklungshilfebehörde abschaffen, die für die in den USA die tatsächlich die Farmer die stabiles Saatgut herstellen, die einzige Grundlage ist, dann bricht auch denen die grundsätzliche Grundlage. Wenn sie Stahlzölle aufrufen und die dann quersubventionieren müssen mit $650.000 pro allein nur 1200 generierten Stahljobs, da wird volkswirtschaftlich kein Schuh draus. Und Metin-Hag Verdi wird es gesehen haben bei seinen letzten Reisen auch tief ins Land. Das sieht man. Man sieht sehr viel mehr Obdachlosigkeit, man sieht sehr viel mehr Menschen. Und McDonald's hat den Quartalsbericht, den vorletzten Quartalsbericht rausgebracht mit Schrumpfungen. Die Amerikaner können sich nicht mehr leisten, bei McDonald's zu frühstücken. Letzte Woche im amerikanischen Radio die Empfehlung, wie sie mehr Hülsenfrüchte essen, weil sie sich kein Fleisch mehr leisten können. Also ich glaube, okay, diese Realitäten der unteren zwei Drittel der Volkswirtschaft, die Wähler von Donald Trump, und diese historische Koalition, es war eine historische Koalition, die ihm diesen Wahlsieg beschert hat, das muss man, glaube ich, mit einer ganz deutlichen Klarheit sehen. Und da klafft eine Riesenlücke.
Trotzdem brauchen wir Amerika ja ganz klar, auch wenn wir es kritisch sehen wie Sie, manche sehen es weniger kritisch, aber wie auch immer, es ist klar, dass die USA eben gerade auch bei der Verteidigung nach wie vor ein großer Player natürlich sind in der NATO und dass wir uns ohne die Amerikaner eben unsere Sicherheit nicht gewährt ist. Herr Hagverdi, wie abhängig sind wir dann doch von den USA, wie sehr müssen wir eine gute Art finden, auch mit Donald Trump umzugehen?
Vielleicht nochmal zu der Frage, ob die Vorbild für uns sind, also die USA oder Donald Trump ein Vorbild ist. Und es ist mit Vorbildern so schwierig, ja. Also wenn man Idole hat in der Jugend, dann merkt man manchmal später erst, dass das alles gar nicht so gut ist. Man vergleicht einfach Äpfel mit Birnen, ja. Die Vereinigten Staaten sind anders aufgestellt als wir, von der Größe her, von der demografischen Situation, von der wirtschaftlichen Situation. Und auch, Gott sei Dank, sage ich mal, was diese politische Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien oder den Extremen in der Mitte angeht, da sind wir noch deutlich differenzierter bei uns in unserem Land. Gott sei Dank, das wollen wir hier nicht, diese Art von auch ideologische Auseinandersetzung. Es wäre ja wunderbar, wenn die nächsten Wahlen ganz sicher in den USA nach ökonomischen individuellen Bedingungen entschieden würden. Dann würde die Inflation wahrscheinlich den Präsidenten das Amt kosten oder ihr seiner Partei. Aber es gibt eben noch andere Gründe, ja, emotionalere oder eben übergeordnete politische, ideologische Gründe. So, und das ist ein Problem. Gleichzeitig sind die USA so groß und so mächtig, dass wir sie natürlich brauchen. Deswegen ist für uns unsere Beziehung nicht sind die Vorbild oder nicht, sondern wir wollen gleichberechtigter Partner sein, der seine Interessen weltweit, aber auch gegenüber den USA durchsetzen kann. Und da hat sich für uns eigentlich gar nicht so viel verändert, außer dass wir uns nicht mehr so sehr auf die USA verlassen können und gleichzeitig ein Krieg in der Ukraine geführt wird. Das heißt, wir stehen morgens auf als deutsche Politik und das Erste, was wir denken, ist Europa. Ja, sonst funktioniert das hier alles sowieso nicht. Das heißt, unsere Top-Interessen gegenüber den USA ist, dass wir als Europäer zusammenstehen. Das gilt in den Handelsfragen offensichtlich. Das gilt dann auch natürlich in Sicherheitsfragen. Und in Sicherheitsfragen müssen wir jetzt, das liegt an unserer Größe, das liegt an unserer Haushaltslage, die besser als bei anderen europäischen Staaten, dass wir da jetzt nach vorne gehen. Wir haben das Schlüsselereignis, um diese Relation zu erkennen, war die Grönland-Frage. Da haben sie erkannt, dass es große Übereinstimmung gibt in den Interessen zwischen der Europäischen Union, NATO, Europa und den USA, aber eben, wenn ein bestimmter Schritt zu viel gemacht wird und wir uns auf unsere ureigensten Interessen beziehen, die nicht verhandelbar sind, nämlich die territoriale Integrität des Königreichs Dänemark, dann hört das ganz schnell auf und dann stehen wir auch auf eigenen Beinen. Wir haben heute, in diesem Jahr, werden wir mit dem 90-Milliarden-Paket und anderen finanziellen Möglichkeiten, werden wir zwar immer noch Waffen aus den USA kaufen und in die Ukraine liefern, aber wir schultern den monetären Teil allein, ohne die USA. Wir sind die Stärksten. Wir sind dabei, uns da selbstständig zu machen. Warum? Das ist ja viel beschrieben worden.
Auf der Verteidigungsebene, das geht doch noch ewig.
In der Vergangenheit hat das noch nicht in der Vergangenheit haben wir da große, es dauert nicht ewig, wir tun es jetzt schon. Mhm. Jetzt, die finanzielle Unterstützung der Ukraine wird jetzt nur noch von den Europäern getragen.
Ja, für die Ukraine, aber ich meine grundsätzlich so, innerhalb von der NATO.
Und dieser Prozess dauert noch so und dauert, der wird, da haben Sie recht, der wird noch 5 oder 10 oder sogar 12 Jahre dauern. In dieser Zeit ist es unser politisches Interesse, die USA so lange wie möglich in Europa in der NATO zu halten und gleichzeitig unsere eigenen Interessen dahin zu vertreten, dass wir selbstständiger und eigenständiger werden, um ein verlässlicher, großer Partner zu werden und nicht einfach nur in einem paternalistischen System sind. Und da sind wir auf einem verdammt guten Weg, wenn Sie bedenken, wo die Ausgangsposition im Januar 22 war, einen Monat vor dem Angriff auf die Ukraine.
Herr Frommeier. Ja, also ich kann es leider nicht ganz so stehen lassen. Also zum einen haben Sie die Polarisierung in den Vereinigten Staaten angesprochen. In Deutschland soll die stärkste Partei Deutschlands verboten werden. Das ist Polarisierung, wenn man so mit Parteien umgeht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Donald Trump gesagt hat, er will die Demokraten oder andere Gruppierungen im Land verbieten. Das muss man, glaube ich, schon mal festhalten, wenn man über Polarisierung spricht. Der zweite Punkt.
Wer soll wie wo verboten werden? Es gibt ja kein Verbotsverfahren.
Aber das ist Ihnen ja nicht entgangen. Es gibt seit vielen Monaten, seit Jahren eine Verbotsdebatte, die insbesondere auch aus der SPD herausgeführt wird, was die AfD anbelangt. Ja, wenn wir also Polarisierung in den Vereinigten Staaten gerade zwischen unterschiedlichen politischen Strömungen beklagen und gleichzeitig hier in Deutschland ernsthaft in Erwägung ziehen.
Diese Opfererzählung, die mache ich nicht mit.
Ich habe Sie aber nicht unterbrochen.
Polarisierung,
lassen Sie mich doch auch ganz kurz zu Ende aussprechen.
Stellen Sie sich vor, Friedrich Merz würde Sie als Journalistin in einem Interview als dumm bezeichnen.
Also,
das ist eine kulturelle Zuspitzung, von der wir meilenweit entfernt sind. Wir sind da meilenweit von dieser Polarisierung entfernt. Machen Sie sich nicht zum Gegenstand der Polarisierung, weil Sie eine Partei sind, die andere. Das ist der Wettbewerb zwischen den Parteien.
Nein, also noch mal ganz kurz.
Aber der öffentliche Umgang in den USA ist gar nicht vergleichbar.
So unterbrochen wird.
Stellen Sie sich dieses Interview vom Wochenende vor in Wisconsin.
Okay, nee, das
undenkbar.
Also, lieber Kollege, ich habe Ihnen auch zugehört und glauben Sie mir, es fällt auch nicht immer so einfach. Ihnen wahrscheinlich bei mir nicht, aber mir bei Ihnen auch nicht.
Vielleicht
und,
nur noch mal ganz kurz. Ja, ganz kurz, noch mal, um das klarzustellen: Die AfD ist nicht die stärkste Partei.
Die AfD ist zumindest auf Grundlage der Umfragen, seit vielen Monaten die stärkste Partei in Deutschland. Und sie ist die stärkste Opposition. Die stärkste Opposition im Deutschen Bundestag. Und es gibt schon seit langer Zeit Verbotsfantasien und Debatten in Deutschland. Die SPD tut sich hier hervor und unterstellt zugleich den Amerikanern unter Trump ein antidemokratisches Verhalten. Herr Wenz hat es ja auch im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz zu Recht angesprochen. Aber der andere Punkt, das war ja quasi das Thema NATO. Und ich glaube, da muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Amerikaner etwas getan haben, das längst überfällig war. Nämlich mal deutlich zu machen, dass sie nicht ausschließlich bereit sind, für unsere Sicherheit zu bezahlen. Die Bundeswehr in Deutschland wurde über Jahrzehnte herabgewirtschaftet. Und ich finde es ja auch bezeichnend, dass Sie als SPD-Politiker in dieser Debatte jetzt schon zweimal, wenn Sie über deutsches Interesse gesprochen haben, zunächst auf die Ukraine rekurrieren. Das finde ich, muss ich ganz offen sagen, komisch. Ich würde mir wünschen, dass wir unsere Bundeswehr ertüchtigen. Ich würde mir wünschen, dass wir dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich so dastehen, dass wir als Deutsche, aber als auch Europäer für unsere eigene Sicherheit sorgen können. Was wir nicht machen können und wo wir wirklich von unseren amerikanischen Partnern abhängig sind, ist der nukleare Schirm. Und da gibt es auf viele Jahre auch keine Alternative dazu. Und darum ist es, glaube ich, schwierig, wenn man den Eindruck erweckt, als würde die NATO ohne unsere amerikanischen Partner funktionieren. Sie sind mit der wichtigste Bestandteil dafür, dass unsere Sicherheit garantiert werden kann.
Würden Sie das sagen? Es geht nicht darum, ohne die NATO zu existieren. Das ist natürlich exakt das Gegenteil, sondern dass wir in der NATO gemeinsam transatlantisch bleiben. Dafür muss Europa eigenständiger und auch souveräner werden. Und das ist auch überhaupt kein Gegensatz. Ich war letzten Monat in Pennsylvania, in der Nähe von Philadelphia, in der Produktion der CH-47, schwerer Transporthubschrauber. Deutschland kauft 60 schwere Transporthubschrauber von den USA, die Chinook 2. Das ist eine der größten Rüstungsaufträge, die Deutschland überhaupt verteilt. Nochmal, das ist kein Gegensatz. Und der Versuch, das zum Gegensatz zu machen, ist natürlich politische Absicht. Wir sind ein akzeptierter, wichtiger Partner. Auf Ebenen des Militärs funktioniert es hervorragend. Auf der Ebene der Unternehmen, die in Deutschland mit den Bundesstaaten zusammenarbeiten bei Expansion, das funktioniert spitzenmäßig. Wir haben die deutsche Geschichte ist so eng verbunden mit diesem Staat. Das haben wir nicht nur in Südkalifornien, in Kalifornien, in Los Angeles, sondern das haben wir auch in Staaten wie Missouri oder in Michigan, die tief geprägt sind von deutscher Einwanderung. Wir haben da ganz. Es geht darum, dass in den USA auf oberster politischer Ebene in einer Art und Weise kommuniziert wird, die an der Verlässlichkeit grundsätzlich zweifeln. Und deswegen versuchen wir, so lange wie möglich, bei allen Veränderungen, die es in den USA gibt, unsere Partner hier so lange wie möglich drin zu halten, auch für die Ukraine, aber nicht nur für die Ukraine, für die Sicherheitsinteressen und die wirtschaftlichen Interessen der Europas insgesamt, aber gleichzeitig damit mit großem Nachdruck versuchen, selbstständiges. Und das sehen wir doch, wir haben die Verfassung geändert, wir geben mehr für Sicherheit aus, wir diversifizieren unsere Wirtschaft, wir schließen neue Freihandelsabkommen mit Indien und Brasilien in einem Tempo, das wir in den letzten Jahrzehnten nicht angelegt haben, weil wir uns ein bisschen auf die USA verlassen haben, das stimmt. Mhm. Aber jetzt sind wir da auf einem anderen Kurs und man kann kritisieren, dass das alles nicht schnell genug geht. Das akzeptiere ich. Das ist so in der Politik. Nicht genug,
aber
nicht schnell genug.
Aber das ist
die große Veränderung nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erstens und zweitens nach der Wiederwahl Donald Trump gab. Mhm. Das sieht doch das ganze Land.
Eric Kirschbaum, ist das, wird das wahrgenommen in den USA, wenn Sie sagen, da hat sich wirklich etwas verändert, in dem Sinn, dass gesehen wird, wie sehr Europa jetzt für seine eigene Verteidigung dastehen will?
Ja, natürlich. Trump fand das ganz toll. Er war ganz stolz wie Bolle, wie NATO dann plötzlich mehr für seine Verteidigung ausgegeben hat. Das war ein großer Gewinn für Donald Trump auch. Da lief es ganz gut, ja. Aber ich wollte sagen, als deutsch sprechender Amerikaner übrigens, ich finde, Deutsche, Ostdeutsche und Westdeutsche haben was Gemeinsames. Die erwarten, dass der Staat alles regelt. Und in Amerika, wenn jemand arbeitslos wird oder die Inflation steigt, da kriegt die Trump-Regierung nicht automatisch Schuld. Jeder Amerikaner denkt, ich muss selber was machen. Und deswegen ist es ein ganz anderes System. Und diese deutsche Mentalität, einfach rüber zu strapazieren, was in Deutschland vielleicht der Fall wäre, in Amerika auch der Fall ist. Fakt ist, es kommen bald Wahlen und in 2 Jahren ist Donald Trump sowieso nicht mehr im Amt und die Demokratie wird das gut überleben.
Also sagen wir mal, der Punkt ist der, Amerika leidet Schmerzen, das hat Donald Trump angekündigt, als Teil des Kulturkampfes im Übrigen, im Wahlkampf mehrfach. Also um die Ziele des Kulturkampfs zu erreichen, müssen seine MAGA-Anhänger durch das Tal der Tränen, das hat er immer wieder gesagt. Deswegen Eric Kirschbaums Punkt, dass die MAGA-Bewegung auch noch zu ihm hält. O-Ton aus dieser Woche eines MAGA-Unterstützers, der gesagt hat, er meint, er kriegt es im Iran noch hin, aber er fährt jetzt erstmal keinen Pickup-Truck mehr und er fastet jetzt. Also, ne? Da sind auch die MAGA-Anhänger bereit, Opfer zu bringen. Aber die Tatsache ist, oder die Frage ist, wie lange geht das? Und tatsächlich haben wir als Deutsche und Europäer hier auch noch erweiterte strategische Möglichkeiten. Die Industrialisierungspolitik, die Donald Trump versprochen hat und im Übrigen quasi wieder in Frage gestellt hat, als er kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft den Kanadiern und den Mexikanern dann nochmal sagte, ach, vielleicht würde er doch nochmal gerne das Freihandelskommen wieder aufdröseln. Dazu bräuchte es dann eine leistungskräftige Industriekapazität in den USA. Gibt es nicht. Was brauchen Sie dafür, um das wieder hinzustellen? Dafür brauchen Sie leistungsfähige deutsche Maschinen. Deutsche, italienische oder chinesische können Sie sich aussuchen. Dass Deutschland da ein sehr gutes Angebot machen kann, im Übrigen auch im dualen Ausbildungssystem, was es schon tut in vielen Bundesstaaten. Deutschland hat in erweitertem Sinne, auch im Sinne der amerikanischen Interessen, einiges anzubieten. Es gilt für die Bundesregierung und für Deutschland im Sinne der eigenen Interessen, diesen Korb strategisch anzubieten und zu nutzen. Im Übrigen jetzt genau im gleichen Spiel mit Donald Trump. Wer Spiele spielen will, der kann, das müssen wir in der Tat auch lernen, diese strategische Kompetenz, was wir wann wo anführen. Aber wir sind im besten Sinne dabei, das zu tun.
Ja, also. Herr Frohnmeier, bei Ihnen ist es ja, Sie waren ja jetzt erst in Petersburg auf dem Wirtschaftsforum dort. Und da fragt man sich ja, also Sie sagen, auf der einen Seite ist es wichtig, mit Putin Kontakt zu haben, mit Russland Kontakt zu haben. Auf der anderen Seite sehen, gibt es klare Unterstützung für das MAGA-Lager. Wo ist denn jetzt so Ihre außenpolitische Zukunft Ihrer Partei? Ist das eher MAGA oder eher Moskau?
Also wenn man nationale Interessen vertritt, dann ist es im nationalen Interesse, dass man mit allen relevanten globalen Akteuren im Austausch ist. Dazu gehören die Chinesen, die Amerikaner, aber auch die Russen.
Und da machen Sie keinen Unterschied zwischen Putin und Trump?
Doch, natürlich. Aber als ich in St. Petersburg war, habe ich übrigens auch eine amerikanische Wirtschafts- und Kulturdelegation dort getroffen. Was man mal nüchtern feststellen muss, ist, dass die Briten, die Franzosen, auch unsere amerikanischen Partner schon lange damit begonnen haben, zu sondieren, was eigentlich passiert, wenn sich dieses quasi Fenster der Möglichkeiten nach Kriegsende wieder öffnet. Da wird jetzt schon darüber gesprochen, wie zukünftig Wirtschaft gestaltet werden kann. Und ich hatte ja auch die Gelegenheit, Kirill Dmitriev zu treffen, der eng mit den Amerikanern im Austausch steht, gerade was die Ukraine-Verhandlungen anbelangt. Und da wird schon ganz offen darüber diskutiert, ob eigentlich nicht mit einer amerikanischen Betreiberfirma beispielsweise Nord Stream wieder in Betrieb genommen werden könnte, was dazu führen würde, was ich sehr seltsam finde, dass wir für das Durchleiten durch unsere eigene Infrastruktur, die wir mitbezahlt haben, eine Art Fee bezahlen, also eine Art Steuer. Und das sind, glaube ich, Entwicklungen, die finde ich schwierig. Und vielleicht auch noch mal, um darauf einzugehen.
Wie sehr könnten Sie denn aber was Positives beitragen in Richtung Friedensverhandlungen und einem Waffenstillstand?
Ich glaube, da muss man sich ehrlich machen. Die Bundesregierung hat uns in eine Position versetzt, in der wir, obwohl wir nicht mit den Russen im Krieg stehen, die Ukraine nicht Teil der NATO ist, die Ukraine nicht Teil der Europäischen Union ist, haben sie uns in eine Situation versetzt, in der wir nicht mehr die Maklerposition einnehmen können. Das bedeutet, diese Rolle fällt jetzt vielleicht auf die Türkei, auf die Emirate oder auf andere Staaten. Indien wäre eine Möglichkeit, aber die Handlungsmöglichkeit der Deutschen ist reduziert. Und hier wurde vorhin von strategischen...
Wir sind am Ende der Sendung, Herr Frohnmeier. Deshalb,
ach, schade. Sorry,
ja. Aber deshalb würde ich noch mal ganz kurz, Herr Gwerdi, dazu auch noch mal, vielleicht noch in 30 Sekunden noch mal, was würden Sie sagen, wie wichtig ist es, diese Position der Ukraine da zu stärken?
Die Sicherheitsinteressen unseres Landes, unseres Kontinents sind in der Ukraine bedroht. Deswegen kämpfen wir dort mit den Ukrainern zusammen. Wir unterstützen finanziell und durch die Waffen. Und die Ukrainer, in einem tapferen Kampf, haben sie sich über 4 Jahre jetzt gehalten. Unsere Aufgabe muss es sein, damit nicht über unsere Köpfe und die Köpfe der Ukrainer hinweg nur die Amerikaner, nur der Präsident der USA und Herr Putin einen Deal schaffen, dass wir uns in eine Position bringen durch unsere Unterstützung, durch unsere Kraft, die wir haben. Und das sehen Sie am letzten Wochenende. E3 kommt jetzt zusammen. Wir werden das erweitern über die Europäische Union. Und es wird eine europäische Initiative geben. Wer jetzt solche Gespräche führt, führt sie nicht im Interesse der europäischen Sicherheit und unseres Landes. Das ist unpatriotisch.
Ach, wir sind am Ende dieser Sendung. Wir haben jetzt viel über die Amerikaner gesprochen, sind jetzt noch mal bis zur Ukraine gekommen. Ich bedanke mich bei Erik Kirschbaum, wünsche noch gute Zeit in Los Angeles. Vielen Dank, Herr Frohnmeier, Kerstin Kirlöfe-Eschbrück und Metinat Gwerdi. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Bleiben Sie bei Phoenix. Schönes Wochenende. Tschüss.